Liebe Hörer, hier ist wieder euer ausgeflipptes Rockermädchen, wo ihr euch wundert, warum das am nächsten Morgen immer noch neben euch liegt. Hier ist der Sneakpot. Wir besprechen für euch den Film You Are Not You. Mit mir hier der Rocker, Robert Krüger.
Howdy. Und Mrs. Stock im Arsch da drüben ist Stefan Giesbert.
Jetzt Punkt hier.
Nein, sie hat dann gesagt, Miss Stock im Arsch ist schon okay. Nachdem sie, ist eine längere Szene, aber sie hat sich dann erstmal entschuldigt, dass sie die so genannt hat, weil sie nicht dachte, dass die im Raum ist. Irgendwie die Frage war, was hat Miss Schock im Arsch diesmal gewollt? Und dann stellte sich raus, als sie um die Ecke ging, dass die dabei ist. Catherine, hallo. Und dann sagte sie, Miss Schock im Arsch ist schon in Ordnung. Hallo.
You're not you. Worum ging's?
Ja, ich habe so ein bisschen despektierlich in unsere tolle Genrebezeichnung Ice Bucket Challenge the Movie geschrieben. Das ist natürlich wirklich böse. Aber es setzt natürlich das Thema, denn es geht mal wieder um ALS. Wir hatten das ja vor einem Vierteljahr ungefähr mit dem Stephen Hawking Film. Irgendwas mit Unendlichkeit. Wie hieß er noch? Ich weiß es nicht mehr. Der englische Titel war irgendwie A History of Everything oder so ähnlich. Mhm. Jetzt haben wir eine erfolgreiche Pianistin, so klassische Musikspezi, ist da wirklich gut und ist verheiratet mit einem Typen, der auch irgendwie schwer erfolgreicher Bürohengst ist. Und was er genau macht, wird nicht thematisiert, ist auch egal. Die beiden wohnen in einem wunderschönen Riesenhaus mit unfassbarem Luxus. So, da ist eine Brücke aus Marmor über dem Wohnzimmer, wo man oben so von der einen Seite des Hauses über das Wohnzimmer hinüber auf die andere Seite des Hauses gehen kann und alles bodentiefe Riesenfenster mit, keine Ahnung, die Küche offen zum Wohnzimmer. Also, wunderbar tolles Megahaus. Und er fährt Porsche und so weiter. Und eines schönen Tages fängt ihre Hand so komisch an zu zittern und das ist schon alles relativ am Anfang des Films und dann machen wir einen Zeitsprung, 3 Jahre nach vorne und sie ist mitten in der Entwicklung ihrer ALS, also diese Muskelschwundkrankheit, die auch sozusagen der Spendenanlass dieser Ice Bucket Challenge gewesen ist und auch eben diese Krankheit, die Stephen Hawking hat, wobei Stephen Hawking ja so eine Version hat, die bei ihm jetzt schon seit 40 Jahren nicht zum Tod geführt hat. Üblicherweise stirbt man bei ALS so nach 2 bis 5 Jahren. Also eigentlich ist diese Variante, wie Stephen Hawking sie hat, noch viel seltener, als ALS ohnehin ist. Aber jetzt hat sie das und das entwickelt sich sozusagen fort und man kann dann eben nach einer Weile kann sie nicht mehr laufen, geht erst zuerst am Stock und später dann irgendwann nur noch im Rollstuhl und später die ganzen üblichen Dinge, die im Haushalt so passieren, also aufs Klo gehen, waschen, duschen, all das wird zunehmend immer mehr zum Problem. Also braucht man eine Pflegekraft. Jetzt haben sie ja genug Geld und haben eine Pflegekraft engagiert, die auch ziemlich gut ist. Aber irgendwie kann Kate die nicht leiden und entlässt die deshalb und sucht sich eine neue. So, und jetzt kommen ein paar Bewerberinnen, unter anderem kommt ein Mädel, das wir parallel kennenlernen. Beck heißt sie, gespielt von Emmy Rossum. Kannte ich vorher nicht, aber toll gespielt. Okay. Und wir lernen sie kennen als ein wirklich überdrehtes, ausgeflipptes Mädel. Ich muss auch sagen, dass mir an der Stelle im Film die Charakterzeichnung so ein bisschen sehr mit dem Holzhammer vorkam. Also ich habe das Gefühl gehabt, ja, okay, wir haben es ja verstanden. Also die wird wirklich so eingeführt, als ob sie die Kontrolle über ihr Leben komplett verloren hat. Also wacht jeden Morgen in ihrem Bett auf, da liegt irgendein Typ neben ihr und sie wacht auf, guckt rüber und denkt sich, ach du Grüne, wo habe ich den denn her? Und dann ist sie abends in der Bar und will irgendwie, sie will eine Musikkarriere machen, sie will auftreten, sie will ja, sie will halt irgendwie ihre eigene Musik, die sie schreibt, zu ihrem Lebensinhalt, zu ihrer Lebensunterhaltsgrundlage machen. Das klappt aber natürlich nicht so, weil sie dann auf die Bühne geht, dann hat sie den Text vergessen und traut sich nicht mehr zu singen und dann lässt sie sich volllaufen und endet wieder im Bett mit irgendeinem Typen und den schmeißt sie morgens raus, weil sie dann das Vorstellungsgespräch hat, was sie völlig verpeilt hat und kommt zu spät und als völlige Katastrophe und das wird uns so dick aufgetragen erzählt, dass wir es dann auch wirklich verstanden haben. Und die kommt jetzt da und der Mann ist sofort so nach Motto, die ist total ungeeignet. Dieser Frau kann ich meine geliebte Gattin nicht anvertrauen. Das ist ja ein unverantwortliches Wesen, das nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen. Aber Kate ist jetzt sozusagen die schlussendlich die Entscheidung fällt, wer dann jetzt ihre neue Pflegerin werden soll. Und die findet die irgendwie so, hat was Sympathisches und sie entdeckt da vielleicht ein bisschen eine junge Wilde, die sie vielleicht selber nie war oder immer mal sein wollte oder so in ihr und gibt ihr eine Chance und sagt, okay, lass das mal probieren. Der Mann ist komplett dagegen und das wird dann aber trotzdem durchgezogen und Beck stellt sich am Anfang wirklich so dämlich an, wie es ein Drehbuch nur hergeben kann. Also man ist es wirklich übertrieben. Also sie steckt irgendwelche Brokkolis mit den Stielen komplett in den Mixer und schalte den an, ohne einen Deckel drauf zu machen, sodass die ganze Küche versaut wird. Oder echt denkst, ey Leute, sie ist kein dreijähriges Kind. Also so verblödet kann man mit 22 eigentlich nicht mehr sein. Ja? Das ist wirklich so dick aufgetragen, wie sie mit einer Hand stehend seitwärts zum Küchenbrett das Küchenmesser wie so eine Axt benutzt und so auf den Brokkoli einschlägt, statt den irgendwie mal mit der anderen Hand festzuhalten und abzuschneiden. Also wirklich so, dass du denkst, dreh's mal ein bisschen runter. Wir verstehen auch so, dass sie untalentiert ist, was Kochen angeht. Das ist wirklich okay. Aber nach so einer gewissen Einführungsphase fängt der Film sich dann mit seinen etwas überzeichneten Dingern da wieder. Und dann wird es wirklich, wirklich schön. Also ihre Krankheit ist natürlich tatsächlich dramatischer Einschnitt in ihren Alltag. Also wirklich und wird auch von Zeit zu Zeit immer schlimmer. Und für Beck ist es relativ ungewöhnlich, also sie schiebt sie dann quasi so das erste Mal ins Bad mit dem Rollstuhl und sagt dann so nach dem Motto, na, ich warte dann mal hier draußen. Und dann macht ihr Kate dann klar, ja, ist mit draußen warten ist nichts. Also du setzt mich jetzt aufs Klo und du wischst mir auch den Arsch ab, weil geht hier nicht, kann ich nicht machen. Habe ich keine Muskelkraft mehr in den Händen für. Und das sind sehr intensive Szenen, also das ist wirklich so, da merkst du, wie beschwerlich das so zum einen für die Pflegerin ist, weil sie da Dinge tun muss, die sie vielleicht wirklich ungerne macht, zumindest am Anfang, weil es halt eine fremde Person. Und du merkst aber auch gleichzeitig in Hilary Swans Gesicht all diese Dinge, die einem selbst durch den Kopf gehen würden, wo du sagst, wie würde ich mich fühlen, wenn mir jemand Fremdes den Arsch abwischen müsste, weil ich es nicht mehr kann. Also auch die Seite wird, es wird beides so beleuchtet, indem wir immer so abwechselnd in die Gesichter schneiden und das ist spricht Bände, wie Hilary Swank da guckt. Ja, dann passiert aber eben das, was irgendwie sozusagen abzusehen war oder was so ein bisschen das Thema ist. Kate, also unsere Rollstuhl-ALS-Patientin, hat irgendwann, ja, trennt sie sich von ihrem Mann. Auslöser ist irgendwie dass er eine Affäre hat, aber das ist nicht wirklich der Grund, das will ich jetzt aber auch nicht alles darlegen. Der Effekt ist dann halt, okay, sie sind dann auf sich gestellt, sie sind beide nur noch die beiden Frauen und die färben dann schon so ein bisschen aufeinander ab, weil sie ist schon, und das ist daher der Gag aus unserer Einleitung, sie ist schon so ein bisschen über ihre klassische Musik und über das große Haus und alles so gesittet und alles so ordentlich und man trägt immer, auch wo sie noch gesund war, man trägt immer so hübsche Cocktailkleidchen und macht so dies und das, aber man ist im Grunde durch und durch verspießert bis zum Anschlag. Und ihre Pflegerin ist halt das komplette Gegenteil. Die ist halt das Rockermädchen, was irgendwie ihr Leben nicht in den Griff kriegt. Und beide färben jetzt natürlich in positiver Weise ein bisschen aufeinander ab und das ist dann so auch das Thema des Films. Also im Angesicht des Todes sozusagen fängt sie nochmal an, darüber nachzudenken, was ihr Leben hätte noch sein können und was sie davon vielleicht noch erleben kann, was sie nochmal Witziges tun kann, ob man nicht auch mal irgendwie einen Abend in der Bar sich zulöten kann, was sie niemals gemacht hätte in ihrem Etepetete-Dasein vorher. Und dass das auch mal Spaß machen kann. Und Mrs. Rocker-Mädchen stellt halt fest, dass es auch irgendwie sehr erfüllend sein kann, was Sinnvolles im Leben zu tun. Und auch ein bisschen in geregelten Bahnen zu sein und auch mal was in den Griff zu kriegen und nicht immer alles nur zu verkacken. Von daher würde ich sagen, es ist ein Film, der einen durchaus mitnimmt. Also man verdrückt da durchaus auch ein paar Tränchen am Ende. Und der ist gut erzählt, der ist auch toll geschauspielert. Ich muss trotzdem sagen, es ist sehr intensiv. Also auch wenn man sieht, was Hilary Swank da scheinbar auf sich genommen hat. Oder ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie ist am Ende echt wieder fürchterlich ausgemergelt. Also den Muskelschwund, den kauft man ihr komplett ab. Ich weiß nicht, wie sie sich runtergehungert hat oder ob das CG mit am Werk war. Ist auch irrelevant, sieht auf jeden Fall krass aus. Ich weiß nicht, inwiefern das authentisch ist, weil bei Stephen Hawking und der Darstellung von Eddie Redmayne hatte man ja noch diese, dass der Körper so verzerrt wird. Ich hatte da damals, also Stephen Hawking sitzt ja auch nie so gerade in seinem Rollstuhl, sondern ist immer so in sich verschoben irgendwie. Ich weiß nicht, ob das zwangsläufig bei ALS ist, dazu bin ich jetzt zu wenig informiert. Das hat sie nicht, sie sitzt immer ganz, ganz aufrecht und gerade und sie hat eigentlich solche, ich weiß ja jetzt das Wort nicht für, solche Spasmen oder sowas hat sie nicht. Sie hat ein massives Problem mit der Atmung, das ist wohl auch normal bei ALS. Durch den Muskelschwund hast du irgendwann das Problem, Luft zu kriegen und ist dann wohl auch eine der üblichen Todesursachen, dass die Leute ersticken.
Ja, das
ist nicht schön. Wie gesagt, das würde jetzt aber auch alles da müsste ich jetzt zu viel vom Ende vom Film verraten, wenn ich irgendwie darauf eingehen wollte, was da so alles noch passiert und wie es weitergeht. Wie gesagt, der Film nimmt einen mit. Die Darstellung von Eddie Redmayne fand ich irgendwie eindringlicher, weil ich hatte es damals in der Bewertung von dem Film schon dargelegt, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann habe ich da keinen Schauspieler mehr sehen können. Ich konnte irgendwann nicht mehr mir denken, ach ja, das ist ein Typ, der normalerweise vielleicht aufrecht geht und überhaupt diese Krankheit gar nicht hat, sondern ich habe wirklich nur noch Stephen Hawking, nur noch einen ALS-Patienten gesehen. Und hier ist es schon toll gespielt, aber irgendwie vergisst du nie, dass das Hilary Swank ist. Vielleicht auch, weil man die kennt, weil man die mehr kennt, als ich Eddie Redmayne vorher kannte, keine Ahnung, vielleicht hängt es damit zusammen. Aber sie versucht es auch nicht so extrem. Also sie ist sehr mager und sie bewegt sich halt kaum noch und sie hat halt immer so Hustenanfälle. Aber mehr macht sie halt nicht. Ja? Sie guckt halt ausgemergelt und sie guckt halt viel und bewegt sich wenig.
Okay.
Und ihre Hände zittern manchmal. Das ist auch ziemlich beeindruckend gemacht, aber das ist jetzt vielleicht noch nicht so die mega Schauspielleistung. Wie gesagt.
Aber es klingt schon so, als hätte der Film dir gefallen.
Er hat mir insgesamt gefallen. Ich würde ihm jetzt auch 7,5 Punkte geben.
Okay.
So, jetzt werden natürlich in den Kommentaren sofort Leute kommen und sagen, warte mal, Krüger, da hast du aber eine auf der Hand liegende Analogie nicht bewertet und das muss ich man jetzt auch ansprechen. Der Film Ziemlich beste Freunde, The Intouchables aus Frankreich von 2011, ist irgendwie verdammt ähnlich. Und ich bin,
das klingt sehr danach, ja. Als nächstes dich fragen.
Genau, und das ist jetzt, ich habe, und da könnt ihr mich jetzt alle wieder schlagen und mir in den Kommentaren sagen, wie sehr ich das tun muss, ich habe Ziemlich beste Freunde nicht gesehen. Aber nach dem, was ich darüber weiß, geht es um einen Querschnittsgelähmten, der auch Millionär ist, in einem wunderschönen riesigen Haus wohnt und plötzlich von einem Schicksalsschlag, diesmal ist es halt nicht ALS, sondern es ist Querschnittslähmung, sozusagen an den Rollstuhl gefesselt wird und jetzt plötzlich Hilfe braucht und sich dann einen Pfleger sucht und da jemanden jemand in sein Leben tritt, der aus einer total anderen Schicht, einer total anderen Lebensart und Weise kommt und dann beide ein bisschen aufeinander abfärben, wenn ich das so mal zusammenfassen darf. Ich weiß jetzt nicht, ob mir alle 100% zustimmen, die den Film gesehen haben, aber so interpretiere ich alles, was ich darüber weiß. Und die Parallelen sind natürlich frappierend. Insofern weiß ich nicht, ob hier möglicherweise Hollywood sich gedacht hat, diese Geschichte erzählen wir mal mit bisschen anderen Vorzeichen nochmal für das amerikanische Publikum, weil die ja keine französischen Filme freiwillig gucken würden. Keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Aber also
vielleicht können wir ja gegebenenfalls mal den anderen gucken und dann.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Parallele, die einem da ins Auge fällt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, schön gemacht am Anfang. Das Leben von Beck sehr plakativ, sehr dick aufgetragen. Es kommt dann auch irgendwann noch ihre Mutter mal kurz ins Spiel, gespielt von Marcia Gay Harden, die ewige B-Darstellerin in Hollywood, die immer solche strengen Mütter spielen muss oder andere strenge Leute. Hatte ich zuletzt auch als strenge Mutter in Into the Wild mal drüber geredet. Ja, das ist... Es ist gut gemacht und es verfehlt die Tränendrüsenknöpfe nicht und gleichzeitig ist es so, dass dadurch, dass Beck so eine Wilde ist, der Film nie den Humor verliert. Und auch Kate wird dann irgendwann, entdeckt so ein bisschen wieder den Spaß am Leben, an Dingen, die sie vielleicht nicht gemacht hat, als sie noch gesund war. Und dann so denkt, ja, jetzt das so ein bisschen wild und verrückt sein und muss ich jetzt noch machen, bevor ich es nicht mehr kann. Und dadurch hat der Film auch bis in die letzten Minuten immer noch irgendwie ein Gag, irgendwie noch irgendwas, wo du schmunzeln kannst. Das heißt, er lässt dich nie so in diesem Tal der Tränen versinken, wie er das eigentlich leicht könnte gegen Ende. Ja, klar. Aber macht er halt nicht. Und das ist wirklich schon ganz gut und schick gemacht. Und ich glaube, deshalb hat auch das Sneak-Publikum so reagiert, wie es reagiert hat. Denn nach meiner patentierten, völlig statistisch unhaltbaren Umrechnungsmöglichkeit habe ich das wieder umgerechnet in unsere Skala und da sind 8,3 Punkte bei rausgekommen. Also auch die Sneak-Publikum fand den schon irgendwie toll.
Okay.
Ja.
Das klingt doch ganz gut.
So. You are not you, if you don't have the Droge der Wahl.
Ja, ach so, das wollen wir am Schluss mir nochmal sagen. Der Film hieß
ach so, ja,
You Are
genau.
Not You.
You Are Not You. Der hat auch einen deutschen Titel, warte. Das steht jetzt hier natürlich nicht. Ich reiche das in Sekunden nach.
Okay. Reich's nach, bevor der Erik wieder vorgesprungen ist und wir mit der Droge waren und Alkohol anfangen.
Ja, Erik, dranbleiben. Wir haben's gleich. Verdammte
Axt. Aber so lange kannst du ja schon mal erzählen. Oder soll ich erzählen, was ich...
Erzähl du mal.
Das Droge der Wahl habe. Was? Siehst du das hier?
Es ist ein Flachmann, ein metallenes Flachmann-Dings.
Wir hatten gestern, also wir nehmen heute Sonntag auf, Samstag, unser letztes Formationsturnier. Und ich habe mir jetzt die letzten beiden Turniere angewöhnt, mir morgens einen kleinen Drink zu machen, den für, wenn abends alles rum ist, ich mir dann genießen kann. Was ich allerdings nicht bedacht hatte, ist, dass wir diesmal ja nicht mit dem Bus nach Hause fahren, sondern ich mit dem Auto nach Hause fahren muss von Ludwigshafen. Das ist ja eine Ecke hier hoch und da habe ich mir gedacht, da kannst du dir nicht so einen ganzen Negroni reintun. Blöd für gestern, gut für heute. Ich habe einen Tag in dem im Flachmann gereiften Negroni dabei.
Metal Bottle Aged.
Ja, aber sowas von.
Also ich habe jetzt die Information, die ich nachreichen wollte. Auf Deutsch heißt er das Glück an meiner Seite.
So, tschüss Erik.
Tschüss Erik, es gibt dann mal. So, der Herr Giesbert macht das Ding auf und Leute,
das kriegt.
Ja, das sieht anstrengend aus. Das Ding, was du oder die Leute, die dir auf Facebook folgen, haben ein Foto von dir gesehen aus Ludwigshafen.
Genau.
Wo irgendwas mit Negroni auf einem Stück Holz und ich habe das nicht verstanden, du hast es kommentarlos gepostet. Was war denn das?
Das war in der Umkleide, wo wir uns umgezogen haben. Da hat das jemand auf die Holzbank oder auf diese Blende vor den Haken geschrieben.
Und da stand dann
Daniele Erz Negroni.
Also entweder ist ein er oder ein sie, ich glaube Daniele kann in Italien noch ein Männername sein. Daniele liebt Negronis oder es gibt einen Typen namens Negroni, den er oder sie liebt. Oder Negroni ist eigentlich ein Nachname, oder? In Italien.
Ja, wahrscheinlich schon.
Oder aber jemand ist tatsächlich Fan von diesem Drink und hat das da.
Ja, aber es ist eine Schulturnhalle.
Ich sag ja, es sind Möglichkeiten.
Also das ist. Ich habe gestern dann gleich mal das Experiment gemacht mit unseren etwas jüngeren, natürlich schon über 18-jährigen Mitgliedern der Mannschaft, habe sich diese Negroni kosten lassen und es ist viel für mich übrig geblieben.
Prost. Ja, Herr Prost. Das dachte ich mir, das ist nicht unbedingt so der Jugenddrink. Mm-mm. Da mussten wir auch was älter werden, um den zu genießen.
Ja.
Unsere Hörer können jetzt alle reinschreiben, ich bin aber 21 und habe schon 40 davon. Na, könnt ihr jetzt alle wieder erster schreien.
Das hat man auch lange nicht mehr.
In der Zwischenzeit mache ich mal das hier.
Du bist
halt nicht gedingst hier. Wie heißt's?
Geploppt?
Nein, geklippt, das wollte ich sagen. Hat es nicht.
Also so laut war es ja auch nicht.
Mach mal direkt am Mikrofon.
Ja. Das sieht ganz lecker aus.
Geil, oder?
Ja.
Es ist ein Großindustriebier, was ich ja eigentlich in letzter Zeit nicht mehr trinke, weil ich ja auf diesem Craft-Bier-Trip bin und nur noch irgendwie so komische Sachen kaufe, wo irgendwie die Flasche 3,50 kostet. Hier kosten 4 Flaschen 3,50 oder 3,80 oder sowas. Es ist von Beck's, aber Beck's ist jetzt auch auf diesen Craft-Bier-Zug aufgesprungen und macht jetzt so lustige Pale Ales und Red Ales und lauter so ein Quatsch. Okay. Und die gibt's jetzt tatsächlich einfach hier bei mir drüben im Rewe, der normalerweise, was Bier angeht, eher so, naja, sagen wir mal, konventionell ausgestattet ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Also Fancy-Bier.
Ja, genau. Und jetzt haben sie da drüben aber plötzlich hier die Becks-Ladung mit den besonderen Hipster-Bieren. Und das hier ist das Pale Ale. Charaktervoll hopfig steht da drauf. 6,3 Granaten. In der 0,3er Flasche und den geht's im 4er Träger. Und ich habe das gestern schon getrunken, deshalb weiß ich schon, was mich erwartet. Mhm. Man würde jetzt bei einem Pale Ale oder bei einem, vor allen Dingen bei einem India Pale Ale, was es ja nicht ist, aber man würde diese charaktervolle, hopfige Nase erwarten, die irgendwelche Zitrus, Minz, irgendwas Noten, Mango, Litchi, sonst sowas von sich gibt. Das ist komplett abwesend. Davon ist nichts. Was das ganze Bier schon mal so als Nerdstoff komplett disqualifiziert. Aber am Gaumen.
Vielleicht riechst du einfach nicht genau genug hin.
Das mag sein, aber dann sind die anderen so viel krasser. Weil bei den anderen rieche ich das und hier rieche ich dann nichts. Ja. Am Gaumen jedoch.
Er trinkt.
Hat man tatsächlich. Naja, also, ja, ich habe das auch schon beeindruckender erlebt. Aber so nach dem dritten, vierten Schluck oder wenn die Flasche leer ist. Hast du dieses charakteristische, es fühlt sich so ein bisschen immer so ähnlich an wie Sodbrennen, aber weiter oben. Also, ich kann das schlecht sagen, aber Hopfen hinterlässt bei mir.
Das Bier schmeckt ganz toll, man hat so ein Sodbrennen im Rachen.
Nur weiter oben. Ich kann das schlecht beschreiben, aber wenn ich eine Ingwer-Limonade trinke, die genügend Ingwer hat, muss ich immer husten. Und dann weiß ich, da war wirklich genug Ingwer drin. Wenn ich husten musste, dann ist dieser Ingwer-Punch da. Ist auch nur beim ersten Schluck. Und bei Hopfen, bei richtig krass gehopften Bieren, geht mir das immer so, dass ich am Ende, wenn das Bier weg ist, wenn ich es komplett ausgetrunken habe, so ein eigenartiges, so ein Brennen im Rachen habe irgendwie. So hinter der Stelle, wo man schluckt. Ich kann das nicht so richtig beschreiben. Und dann weiß ich immer, ach ja, das ist der Hopfen, da ist er noch. So. Und das passiert schon. Also irgendwas Hopfiges ist da schon anders als in einem normalen Becksbier, wo du so einen Effekt ja überhaupt nicht hast und wo auch dem Hopfen, ja, okay, es ist ein bisschen bitter, aber das ist auch gerade alles, was der Hopfen da gemacht hat. Ja. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendjemand sagt zu mir, hier ist der Laden ist von Becks gesponsert und hier gibt's nur Becks, dann würde ich das jedem anderen Becks vorziehen. Wenn jetzt mir aber die komplette Craft-Bier-Palette hinstellst, dann doch vielleicht irgendwie,
ja, nicht.
Keine Ahnung, Ratsherrn oder Mystic IPA oder keine Ahnung, was wir sonst so coole Sachen hatten. Also auch diese ganze Braufaktum-Schiene hat da spannendere Sachen. Okay. Die kriegt man ja mittlerweile auch. Habe ich auch schon im Rewe einen großen Braufaktum-Kühlschrank in einem Rewe hier in Frankfurt gesehen.
Ja, gibt es in Wiesbaden noch.
Ja, also das wird ja verfügbarer sozusagen.
Ja.
Nerdbier muss man nicht mehr zwangsläufig im Internet bestellen.
Genau, das stimmt.
Gut, das.
Glücklicherweise, das ist ja ganz schön. Damit herzlich willkommen zurück, alle, die den Alkoholteil immer überspringen. Der Robert, du hast erzählt, dass du eine Fernsehsendung, ich kannte die Sendung gar nicht, Last Week Tonight, schaust.
Ja, das ist eine amerikanische Late-Night-Show. Okay. Nachdem ja jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe bis vor kurzem immer Colbert Report, den gibt's ja nicht mehr, und Daily Show geguckt. Und irgendwann, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, haben beide Sendungen gleichzeitig, sind beides Comedy Central, plötzlich hier diesen Geofuck in ihre Webseite eingebaut und haben gesagt, nee, du bist hier aus dem falschen Land, du darfst nicht gucken, Arschloch, geh weg. So.
Du machst dir da auch nicht die Mühe, das irgendwie zu umgehen.
Ich habe mir diese Mühe hin und wieder gemacht, aber das ist mir ehrlich gesagt zu nervig, weil, also beziehungsweise ist mir dauerhaft zu machen, diese Mühe. Und dann haben sie auch noch diesen ganzen Flash-Player-Quatsch geändert und dann haben die Webseiten irgendwie kaum noch geladen und diese VPNs, ich habe das früher immer einfach runtergeladen, weil du konntest mit Click-to-Flash konntest du auf der Webseite auch einfach sagen, Download-Video. Dann hat er den Kram runtergeladen, dann konntest du dir das irgendwie aufs Pad ziehen und konntest es unterwegs gucken. Und das
ist ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Leute, also oder ich für mich kann es mir nicht vorstellen, dass man sich irgendwie vor seinen Computer setzt und es guckt. Deswegen, es muss ja irgendwie
mit der
verfügbar, transportabel verfügbar sein.
Richtig. Dann war ich eine Weile beleidigt und habe dann irgendwann angefangen, Late Night, amerikanisches Late Night auf YouTube zu gucken. Und da gibt es weder Colbert noch Daily Show, also Colbert, wie gesagt, hat ja aufgehört, gibt sowieso nicht mehr, aber Daily Show auch nicht, wird demnächst auch aufhören. Gibt es da immer nur so komische 60-Sekunden-Zusammenfassung und so ein Quatsch und das nervt total. Das ist nicht schön.
Das möchte man nicht.
Also habe ich nach anderen Ersatzdrogen gesucht und habe dann irgendwann, was weiß ich, Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel und so geguckt. Hab da auch viel Spaß gehabt und irgendwann ist auch letztes Jahr, glaube ich, jetzt hole ich sehr weit aus, um das zu erklären, ist dann bei der Daily Show, Jon Stewart ist ja Host von der Daily Show und der war ja mal eine Zeit lang im Urlaub und wurde von John Oliver vertreten und das war großartig. Das war, glaube ich, 3 Monate war er weg, weil er hat auch einen Film gedreht in Israel und in Jordanien und keine Ahnung wo überall und brauchte halt eine Vertretung, weil das war halt länger als so ein 2 Wochen Urlaub und okay. John Oliver war eigentlich so ein Mitglied vom Team, der hin und wieder mal für so Sketches und für so Außenreportagen und Gags und so irgendwie aufgetreten ist und der hat die Urlaubsvertretung übernommen und war brillant. Das war wirklich großartig. Und da war sofort absehbar, das kann nicht mehr lange dauern, bis John Oliver eine eigene Sendung hat. Und die hat er dann auch irgendwann bekommen. Und zwar bei HBO. Und die heißt Last Week Tonight. Ist auch eine Late-Night-Show, die aber wöchentlich kommt und irgendwie so am Wochenende sozusagen so eine Art Rekapitulation der Woche macht und versucht, so gesellschaftliche Entwicklungen einzuordnen. Im Grunde könnte man sagen, dass das bei uns die Heute-Show versucht zu sein. Auch wenn die Heute-Show eher an die Daily Show angelehnt ist, also vom Format her ähnelt die Heute-Show sehr der amerikanischen Daily Show. Vom Konzept, was das angeht, dass sie nur einmal die Woche erscheinen und so ein bisschen so rückblickend versuchen, auf den Politikwahnsinn der Woche zurückzublicken, da ist vielleicht eher an Last Week Tonight dran. Ja, das Ganze kann man nicht komplett im Internet frei gucken, außer man hat irgendwie, keine Ahnung, HBO-Abo und Quatsch, was man in Deutschland alles sowieso nicht kriegt. Aber was es gibt einen YouTube-Kanal und da laden sie teilweise sehr lange Segmente, also jetzt mal so ein Themensegment oder mehrere, wo sie dann so als ein Thema, als ein YouTube-Video hochladen. Also was weiß ich, er regt sich auf über die Tatsache, wie in Amerika das Judges-System zusammengesetzt ist und dass die irgendwie Elections halten müssen und dass da alles irgendwie fies nach Korruption riecht und alles total seltsam ist. Dann ist das so ein Segment und das Segment ist 8,5 Minuten lang und laden wir es bei YouTube hoch. Also man kann größere Ausschnitte der Show auch ohne aus dem Zusammenhang gerissen zu sein auf YouTube gucken. Und das gucke ich im Moment total gerne und der Knüller, der jetzt eben
kam. Dann aber auch auf YouTube.
Auf YouTube, die haben
also eigene. Also du lädst hier nicht runter oder?
Nee, das gucke ich in der Regel am Apple TV einfach. Ich hocke mich ins Wohnzimmer und klicke den YouTube an und oder auf der PlayStation, was halt gerade an ist. Ja, und was jetzt der Knüller, also das erstmal dazu, was das für eine Sendung ist und wo man die gucken kann. Jetzt zu dem Eigentlichen, worüber ich reden wollte. John Oliver hatte eine Woche Pause, ist nach Russland gefahren und hat sich mit Edward Snowden getroffen. Und das haben ja nun noch nicht so wahnsinnig viele Fernsehteams gemacht, bis auf jetzt Laura Poitras und so, die natürlich die am Anfang mit ihm zu tun hatten. Aber ansonsten, okay, es gab irgendwie vom ZDF mal so ein seriöses Interview und jetzt fährt aber halt einer, der eine komödiantisch angelegte Politiksendung hat, dahin und versucht das Ganze zu beleuchten aus einem Blickwinkel, den bisher, glaube ich, noch keiner gemacht hat. Nämlich dieses, wie verpacke ich das, dass es unterhaltsam ist, aber gleichzeitig einen Erkenntnisgewinn bringt. Und das sowas kann John Oliver ganz, ganz hervorragend. Und macht halt irgendwie als erstes in New York auf der Straße eine Umfrage bei irgendwelchen Amerikanern auf der Straße, wer ist Edward Snowden und was hat der gemacht? Und das Ergebnis ist halt erstmal, I don't have no idea who Edward Snowden is. So, das waren so die ersten fünf. Dann haben sie gesagt, okay, das, Fairness halber müssen wir sagen, wir haben viele solche Antworten gekriegt, aber wir haben auch ein paar Leute gehabt, die den Namen kannten. Die sind hier. Also ja, he leaked some information that should have not been leaked. He is the boss of WikiLeaks oder so. Also völlig verdreht. Ganz, ganz wenige Leute, die irgendwie wussten, was da Phase ist. Und dann meinte er, naja, man müsste ja mal mit Edward Snowden sprechen. Meinte er, naja, das ist dann das, was ich gemacht habe. Ich bin letzte Woche nach Russland gefahren und habe mich mit Edward Snowden getroffen. Und dann kommt halt dieses Interview, wo er da ist, und dann spielt er ihm diese Videos vor. Und das ist so großartig, wenn dieses Video läuft und du eine Großaufnahme von Edward Snowdens Gesicht siehst, der ja im Grunde sein Leben dafür weggeworfen hat, Amerika diese Informationen zu geben. Und dann spielen sie ihm dieses Video vor, wie Leute auf der Straße keine Ahnung haben, wer er ist, oder völlig, völlig zusammenhangslosen Blödsinn reden, wer er ist. Und spätestens bei dem Moment, wo es gesagt hat, he's the boss of WikiLeaks, oder he's in charge of WikiLeaks, konnte er nicht mehr, da musste er einfach lachen. Da hat er gedacht, das kann doch nicht sein, ja. Und dann hat er wieder sich gesammelt, und das ist wirklich hochinteressant, dieses Interview ist einfach toll gemacht, vor allen Dingen, weil John Oliver es dann auf so eine typische John Oliver-Art angeht, indem er irgendwie ihm einen Aktenordner übergibt und sagt, hier ist ein Bild von meinem Schwanz und wir wollen jetzt mal darüber reden, wie welche NSA-Programme in der Lage wären, was mit dem Bild von meinem Schwanz zu machen. Dann irgendwie wirft er ihm immer so einen Namen irgendwie hin, so was weiß ich, Prism. Was ist da mit meinem Schwanzbild, meinem Dickpick? Und so, ja, bei Prism könnten sie, wenn sie das Schwanzbild per E-Mail da und dahin verschicken und es dabei irgendwie eine Landesgrenze über, dann hat die NSA ihr Schwanzbild. Und, so. Und dann kommen halt so Interviews mit den gleichen Leuten, die vorher gefragt wurden auf der Straße, was sie, ja, was sie irgendwie von Edward Snowden wissen oder nicht, wird dann halt so die Frage gestellt, so, was würden sie es okay finden, wenn sie ihrer Freundin einen Dickpick schicken, und die NSA das hätte. Nein, das kann nicht sein, das darf, also das fände ich ein Skandal und so weiter. Also die Leute dann plötzlich, wenn es so konkret an ihre eigene Intimsphäre geht, sind sie plötzlich komplett skandalisiert, was die NSA, und das kann ja nicht sein, und ich glaube nicht, dass so ein Programm existiert. Und so, ja doch, genau das ist das, was Edward Snowden enthüllt hat. So. Also diese Versuch, das so auf so eine persönliche Ebene zu heben und dann gleichzeitig mit Edward Snowden diese doch etwas infantile und sexualisierte Sicht auf diese ganzen Programme, mit der Montage, was die Leute auf der Straße dazu sagen, als man genau mit ihnen über Schwanzbilder geredet hat, was ja in Amerika immer so ein wieder hochkommendes Thema ist, alle möglichen Politiker, dieser komische Bürgermeisterkandidat in New York ist doch irgendwie über so eine Dickpick-Affäre gescheitert. Also das, wenn du in New York solche Umfragen machst, da sind Dickpicks irgendwie, die sind da irgendwie a thing, und ich weiß auch nicht warum.
Wieso verschickt man?
Ich weiß nicht, weil Männer glauben, dass Frauen auf Bilder von Schwänzen genauso stehen würden, wie Männer auf Bilder von Titten stehen. Und soweit ich will jetzt nicht für Frauen sprechen, aber soweit ich die Welt überblicke, ist das für die allermeisten Frauen nicht so. Es mag da Ausnahmen, geben, aber Männer glauben das oftmals. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber it's a thing in New York somehow.
Die hoffen wahrscheinlich einfach, dass sie dann ein entsprechendes Bild zurückbekommen.
Ja, oder sie hoffen, dass irgendwie, sie denken, guck mal, was ich für einen riesen Prügel habe, und jetzt, da muss sie doch mit mir. Also das kann ja, also aber wenn sie das gesehen hat, dann kann sie ja nicht mehr, anders. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe nie irgendwann mal einen Dickpick von meinem auch nur daran gedacht, es irgendwo hinzuschicken.
Und auch bisher keins erhalten.
Nein, auch das nicht. Nein. Aber deshalb ist es schon, wenn wir Edward Snowden einen Umschlag überreicht bekommt und this is a picture of my dick, und gibt ihm so den Umschlag, er macht den auf, guckt rein, macht ihn wieder zu. Die Kamera zeigt nicht, was drin ist.
Okay. Und
irgendwann bietet Edward Snowden dann auch an, ob er das jetzt mal aufklappen und in die Kamera halten soll, weil wäre ja auch so eine NSA-Sache. Ja. Und John Oliver, also bitte nicht. Also man weiß bis zum Ende nicht, was in dem Umschlag ist. Ja.
Und, das ist aber cool.
Das ist also wirklich. In dem Augenblick, du merkst auch, wie das Publikum reagiert, als John Oliver im Studio zum Publikum sagt, so, ja, da müsste man mal mit Snowden drüber reden. Und deshalb habe ich das gemacht. Und dann, die flippen komplett aus, weil das ist so unerwartet, dass, dass das überhaupt möglich ist, dass er nach Russland fährt und mit dem großen Verräter, den alle versuchen zu fangen, sozusagen, wenn du die offizielle Lesart der US-Regierung siehst, dass der jetzt gleich in einem Interview mit dem Showmaster, der da vor dir sitzt, also das kriegen die nicht so richtig auf den Schirm cool, in dem Augenblick. Das ist schon krass. Ja. Und ich meine, das ist ja auch ein Riesenaufwand, den mit all den Sicherheitsvorkehrungen, die der trifft, um nicht irgendwie vom Geheimdienst weggefangen zu werden. Ist schon krass. Das ist krass,
die können den theoretisch, na, ich weiß nicht, ob sie den einfach abholen könnten, aber.
Naja, ich glaube, der amerikanische Geheimdienst in Moskau, direkt schräg gegenüber von der FSB-Zentrale, ich weiß nicht, wie viel Handlungsfreiheit die CIA da hat. Keine Ahnung, aber das ist jetzt auch nicht unser Thema.
Ja, also du empfiehlst es auf jeden Fall.
Also ich empfehle dieses Stück, wir werden es auch verlinken, es ist auf YouTube und generell, ich habe diesen Last Week Tonight Kanal abonniert und guck eigentlich regelmäßig alles, was da kommt. Ist natürlich generell wie immer, wenn du amerikanisches Late Night guckst, viele Dinge, die da passieren, betreffen amerikanische Innenpolitik. Da hast du entweder ein gewisses Interesse daran, um dieses Land zu verstehen und das mitzunehmen. Manches begreift man auch nicht, weil einem irgendwie der Background fehlt. Okay. Und manches ist aber einfach auch lustig. Okay. Und ja, es ist im Grunde wie heute Show von einem fremden Land gucken.
Okay. Ich gucke ja nicht mal heute Show bei uns.
Ja. Dann war ich, wo wir gerade bei der Politik sind.
Du spielst ja heute die Bälle zu.
Soll ich dir erst einen zuspielen?
Nee, alles gut, alles gut.
Okay.
Ich denke nur in 4 Wochen oder so kannst du dann die Sendung auch allein machen, oder? Nein?
Weiß ich nicht.
Wem sollst du denn dann trinken?
Ja, und ob die Hörer das wollen. Cheers.
Prost.
Ist da immer noch was drin?
Ja, ich habe ja gestern nicht so viel davon getrunken.
Wie schmeckt denn so ein Negroni, wenn er alt ist? Und der ist ja vor allen Dingen jetzt auch warm wahrscheinlich. Oder hast du das Ding in den Kühlschrank gestellt?
Nee, das ist mir zu spät eingefallen.
Hast du die ganze Zeit in der Hosentasche?
Nein, in der Trainingstasche.
Das wäre aber cool.
Nee, eigentlich hatte ich ihn dann im Auto, weil ich ihn nämlich auf die Party abends, wir sind abends noch auf eine Party gegangen, da habe ich ihn noch mit hingenommen. Und saß dann auf der Party und habe genüsslich aus meinem Flachmann getrunken.
War da aber eine Menge drin, wenn da jetzt immer noch was drin ist und du auf einer Party abends noch was übrig gelassen hast?
20 CL gehen da rein. Aber es war halt ein 335er Negroni.
Okay, na gut, das ist nicht so riesig. Na gut, um meinen Ball wieder aufzunehmen. Ich war bei Politik. Wir hatten ja in Frankfurt, wie das im Moment ja eine Seuche durchs Land geht, dieser Pegida-Schwachsinn. Gab es ja auch in Frankfurt, da hieß das dann Fragida, was überhaupt schon ein grunddämlicher Name ist. Aber okay, das war ja dann schön, da haben sie dann irgendwie ihre erste Fragida-Demonstration gehabt und haben sich da irgendwie 300 Leute oder so versammelt und hatten dann 15.000 Gegendemonstranten, nicht auf dem gleichen Platz, sondern irgendwie die Gegenkundgebung war, glaube ich, irgendwie. Also sich die einen am Rossmarkt, die anderen an der Hauptwache oder die einen am Römer und die anderen am Rossmarkt, irgendwie so.
Okay.
Natürlich gab es dann auch genügend Demonstranten, die direkt bei der Fragida-Demo waren und da versucht haben, irgendwie dafür zu sorgen, dass die ihr eigenes Wort nicht verstehen. Dann hat sich Fragida irgendwann aufgelöst und Heidi Mund hat sozusagen hingeschmissen und hat gesagt, dass, keine Ahnung, Fragida ist ein verbranntes Trademark, kann man nicht mehr benutzen. Jetzt haben sie sich umbenannt und jetzt heißen sie Freie Bürger für Deutschland oder so ähnlich. Und haben sich relativ.
Ist viel besser.
Ja, ist total viel besser. Und haben sich halt relativ spontan neu formiert und dann auch eine Demo angemeldet, dass sie wieder da ihren Hassmüll unter die Leute kübeln wollten. Jetzt für
Samstag. Auch wieder mit dieser Mundtussi.
Ja, wieder mit Heidi Mund. Also Hashtag Mund halten ist immer noch aktuell. Genau. Und demzufolge
wenn
natürlich.
Wenn das jetzt jemand googelt, dann ich schreibe das mal in unsere Text rein.
Als ob das Google irgendwie interessiert, aber es ist schön, dass du das immer noch glaubst.
Der Christoph sagte mir, wir müssen Text schreiben.
Ja, Text müssen.
Hast du Text schreiben?
Nein, das ist völlig richtig, aber dass das jedes Mal dazu führt, dass Google irgendwie Notiz davon nimmt, weiß ich nicht. Diese Texte sind mehr so für uns zum Suchen, glaube ich.
Der hätte mal bei Snowden nachfragen sollen, ob Google.
Ob Texte wichtig sind.
Google meine Texte
sind sicher nicht verkehrt. Da muss, wenn da die richtigen Stichwörter stehen, anders sind ja Podcasts nicht durchsuchbar, weil es versteht ja keiner, was wir hier sagen. Also der Computer jedenfalls nicht. Noch nicht. Es wird kommen.
Nicht.
Ja, also jedenfalls es gab wieder diese Demo und natürlich muss man da dagegen halten und diesmal hatte ich auch Zeit, weil sonst waren die immer irgendwie montags, weil es ist ja diese unsägliche Tradition, dass die jetzt da diese Montagsdemos an sich gerissen haben. Ja. Und montags, wenn die demonstrieren, bin ich immer noch in der Arbeit 60 Kilometer entfernt. Also konnte ich da nie mitmachen und jetzt war das samstags so, also konnte ich jetzt mitmachen. Und bin ich da hingegangen und da trifft sich dann so die übliche illustre Gesellschaft, also von den Krawallkandidaten von der Antifa über die Piratenpartei, über die Linke, über die IG Metall und ich, keine Ahnung, was alle möglichen Gruppen, die irgendwie der Meinung sind, dass das falsch ist und dass das verhindert werden muss. Natürlich auch diese ganzen Spaßgranaten von der Partei, die Partei und so. mit lustigen.
Die gibt's ja auch in die Partei, das ist doch hier von dem Sonneborn, oder?
Ja, genau. Ja, das ist ja Frankfurt, ist ja da. Große Zentrale, hier sitzt ja auch die Titanic, also das ist ja.
Echt, die sitzt in Frankfurt?
Ja, ich glaube schon.
Warum habe ich mich da noch nicht beworben?
Ja, weiß ich nicht.
Das wäre voll lustig. Stell dir mal vor, du bist da der IT-Mensch bei der Titanic.
Das wäre total super.
Ja, ja, hier. Jeden Morgen sagen, so, ich gehe jetzt auf die Titanic.
Hier bei mir um die Ecke in Bornheim ist ja auch dieses Café, wo die Partei immer ihre Sitzungen abhält und auch die Titanic-Leute sich hier wieder treffen und da hängt überall Satire an der Wand.
Okay.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch sicher essen gehen kann, wenn man im Lichte von Frankreich, aber ich war auch schon nach Charlie Hebdo wieder in dieser Kneipe essen. Ja, wie gesagt, die Parteileute hatten auch wieder lustige Plakate dabei. Auf dem einen stand drauf, Heidis To-Do-Liste, Samstag Ausländer hassen, Sonntag Kirche. Und auf dem anderen stand irgendwie, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Kresse halten, mit so einem Bild von so einer Kresse auf der Hand. Und was weiß ich, also am schönsten fand ich eigentlich bedingungsloses Mindesthirn für alle. Und mein Kopf hat erstmal bedingungsloser Mindestlohn gelesen, weil es fängt mit Mindest an und endet auf N. Da muss ich den Rest nicht mehr dazwischen.
Ja, das
ist auch noch ein H drin. Und dann meinte irgendjemand, dann es heißt Mindesthirn. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und denkst, ah ja, jetzt ergibt es auch einen Sinn, jetzt ist auch lustig, jetzt passt auch zum Thema. Aber erstmal habe ich gedacht, so, hey, was wollen die denn jetzt mit dem Ding hier? Ist zwar auch eine schöne Forderung, aber hat doch jetzt nichts damit zu tun. Aber stimmte dann schon, wenn man es richtig liest. Ein Plakat war auch noch irgendwie, das fand ich auch sehr schön von die Partei, ich könnte jetzt so schön auf dem Sofa liegen, stand da drauf. Das ist auch völlig korrekt, also ich meine, wenn du da 2 Stunden rumstehst, dann kommt dir irgendwann dieser Gedanke, denkst du, nur wegen hier dieser Nazi-Safari, weil die da in ihrem Zaun eingesperrt sind, muss ich jetzt hier dagegen stehen, also muss ich natürlich aus empfundenem Rechtsempfinden, muss ich hier jetzt niederpfeifen. Die pfeifen, aber ich könnte trotzdem schön auf dem Sofa liegen, wenn es diese Spacken nicht gäbe. Ja, und dann kommen da halt so, ich weiß nicht, 35, maximal 40 Versprengte und werden von 300-400 Polizisten bei der Ausübung ihres verfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Demonstration beschützt. Und ja, da kann man jetzt dann der Meinung sein, dass das alles irgendwie, ich habe da eine Meinung gelesen auf Facebook, dass dann irgendwie heißt, nur weil die Linken da immer dagegen sind, müssen die von so vielen Polizisten beschützt werden. Ja, mein Gott, aber sollen wir das jetzt dann nicht mehr dagegen sein und die Nazis da ihre Propaganda verteilen lassen? Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Die haben das Recht zu demonstrieren und wir haben das Recht, dagegen zu sein.
Richtig, und wenn die das Recht haben zu demonstrieren, habe ich das Recht, mich da hinzustellen und so laut zu pfeifen, dass sie ihr eigenes Wort nicht verstehen von dem Blödsinn, den sie da reden. Ja. Und na klar, dann ist die Polizei halt in dem Augenblick sozusagen auf der Seite der Bösen, wenn man so, das ist dann immer die Auslegung der Antifa und das finde ich dann auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Das ist halt Quatsch.
Das ist halt schon Quatsch, weil da ist dann so ein Typ irgendwie, der da in diesem Lautsprecherwagen die ganze Zeit seine Parolen da rausbläst und von Anfang an halt irgendwie der Polizei quasi die Rolle des Bösewichts in die Schuhe schiebt, weil die würden hier eskalieren, nur weil sie da sind. Und die haben am Anfang gar nichts gemacht, die haben nicht mal ihre Helme aufgehabt. Klar, die sehen halt aus wie Stormtrooper und das ist möglicherweise auch schon so ein bisschen die erste Provokation. Aber die standen einfach nur rum und haben dafür gesorgt, dass die Linken nicht zu den Rechten gehen. Ja? Dass das einfach irgendwie getrennt bleibt. So. Und dann steht man da halt und pfeift laut und du verstehst von dieser Nazi-Quatsch kein Wort, weil es so laut ist, dass die wirklich nur Preaching to the Converted machen können. Also die können wirklich nur zu sich selbst reden. Die können niemanden überzeugen, weil niemand anders was hört. Mhm. Und das ist ja im Grunde das, was du erreichen willst. Ja, du willst ihnen sagen, dass sie scheiße sind und du willst verhindern, dass sie irgendwie ihre Anhängerschaft vergrößern. Und das hat wunderbar funktioniert. Und dann kommt halt irgendwann, ich weiß nicht aus welchem Block, aber da kommen dann so ein paar Kandidaten dabei, wo du denkst, wo kommen die denn her und wie sehen die denn aus? Und von denen springen dann ein paar über den Zaun. Und
da war so ein richtiger Zaun drumherum.
Da ist ein richtiger Zaun, deshalb ist ja Hashtag Nazi-Safari ist halt wirklich so, die sind in so einem Käfig drin und
wie lustig.
Und sowohl vor dem Zaun als auch hinter dem Zaun steht halt die Polizei, um zu verhindern, dass Leute über den Zaun klettern. Weil ich weiß ja nicht, was zu erwarten wäre, aber ich nehme mal an, das gäbe dann Rangelei, ja, und würde halt dazu führen, dass deren verfassungsgemäß garantiertes Recht, Quatsch zu reden, wird jetzt in den Kommentaren, weiß ich nicht, irgendwer kommen und mir erzählen, hier auch die ganzen Sprechchöre, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Da kann man drüber diskutieren. Solange sie irgendwie der Meinung sind, dass keine Ahnung, sie werden sicherlich auch irgendwelche Thesen vertreten haben, wo man möglicherweise sagen könnte, das ist nicht mehr gedeckt, aber sie werden sicherlich auch genug Quatsch geredet haben, der irgendwie noch im Rahmen der Verfassung legal ist. Keine Ahnung, ich habe ja auch nicht zugehört. Nee,
nicht weil nur ganz dumme Leute.
Ich habe ja auch nichts verstanden, weil es war ja so laut.
Ja,
das kann ja gar keiner. Das kann man sich dann auf YouTube angucken, wenn man wirklich wissen wollte, was die da für einen Blödsinn reden. Wenn man das hören möchte, dann muss man auf YouTube gehen, weil vor Ort war nichts zu verstehen und das ist ja auch richtig so. Nur dann ist es halt so, dass dann tatsächlich irgendwann Leute versuchen, halt diese Absperrung von der Polizei zu durchbrechen und die macht halt von Anfang an klar, springst du über diesen Zaun, wirst du verhaftet. Punkt aus Ende. Ja. Und irgendwelche spaßorientierten Kandidaten machen das dann natürlich und fangen dann auch größere Rangeleien an und machen andere illegale Dinge.
Aber die wollen ja dann nur auf die Fresse bekommen, oder?
Weiß ich nicht. Ja, das Ding ist dann natürlich immer, dass es dann immer Kollateralschäden gibt. Und das ist krass, wie schnell das geht. Also das ist mir auf anderen Demos, ich habe schon Polizeieinsätze gesehen, ich war auch schon auf anderen Demos, aber diesmal war ich echt verdammt nah dran. Und es ist schon auch länger her, dass ich mal wieder auf so einer Demo war, wo so viel los war. Das war jetzt zwar eine relativ kleine Demo, aber trotzdem gab es eben diese kurze Eskalation. Also nee, kein Vergleich mit dem, was bei Occupy los war, aber da war ich arbeiten, da war ich nicht in Frankfurt an dem Tag. Und es ist krass, wie schnell das geht. Also irgendwie, da sind so 2, 3 Kandidaten, die springen über den Zaun und die Polizei reagiert und dann gibt es noch ein paar weitere Provokateure, die dann irgendwie sich beschweren, dass derjenige, der über den Zaun gesprungen wird, jetzt von der Polizei so hart angefasst wird. Und dann reagiert die Polizei auf die Gegenreaktion und innerhalb von kürzester Zeit hast du ein riesiges Tumult und einen Haufen Pfefferspray in der Luft. Und das geht dann wirklich schnell und da ist dann auch, ja, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Videoaufnahme hast, wo du sagen kannst, wer jetzt was, wie, wann gemacht hat, nur vom Dabeistehen ist das gar nicht mehr aufzulösen mit den Augen, was jetzt genau los ist. Es passiert alles gleichzeitig an allen Fronten und plötzlich, wenn du nicht zwischen die Fronten geraten willst, kannst du auch eigentlich nur noch weggehen. Und das muss dann auch schnell gehen. Also wenn du in dem Augenblick irgendwie doof auf deinem Handy rumdaddelst und keinen hast, der dir am Ärmel zieht und sagt, komm mal da weg, geht es unter Umständen so schnell, dass du es gar nicht mitkriegst. Und klar, dann kann man natürlich hinterher sich unter Umständen auch völlig zu Recht aufregen und sagen, hier hat irgendeiner einen Knüppel am Kopf gekriegt oder irgendwie Pfefferspray in die Fresse, der gar nicht böse war. Es hätte mir auch passieren können. Wir standen verdammt nah dran. Und es ist sicherlich auch Leuten passiert, die einfach weiter vorne gestanden haben und gepfiffen haben und dagegen waren und einfach aber nichts gemacht haben, die dann aber auch irgendwie in dieser Pfefferspray-Wolke drin standen. Nur die Auslöser sind in dem Fall garantiert nicht die Polizisten gewesen. Die standen völlig ruhig da rum, hatten nicht mal die Helme auf, haben gelangweilt geguckt, haben gegähnt, haben irgendwie in den Himmel geguckt und haben einfach auch nur auf Feierabend gewartet. Das siehst du denen auch an. Nur in dem Augenblick, wo vor ihnen... Handy
gedaddelt wahrscheinlich.
Ja, ne, das nicht, aber ach, 2 haben geflirtet, das hat man auch gesehen. Also sie, die waren da irgendwie am Rumflirten. Und dann springt halt irgendeiner vor ihnen über den Zaun und dann müssen die halt reagieren. Das ist halt ihr verdammter Job und das machen sie dann halt auch. Und dann ist halt Eskalation. Trainieren
die ja wohl auch, oder?
Bitte?
Also das trainieren die auch, wenn das so gut läuft.
Ja, klar, das merkst du auch, dass sie extrem eingespielt sind. Also da ist dann auch sofort, kommen die nächsten 100 Mann von der Seite angestürmt und wenn du dich denen in den Weg stellst, dann rennen die dich halt auch einfach um.
Krass.
Das sind dann so Momente, wo du dann wirklich, wenn du dich raushalten willst, dich auch anstrengen musst, nicht zwischen die Fronten zu geraten. Das ist dann vielleicht der Moment, wo tatsächlich Leute, wo es dann auch schwierig wird, man sollte schon irgendwie in der Lage sein, auch mit Kindern auf eine Demo zu gehen. Aber wenn du dann da drin stehst, da möchtest du nicht mit einem 8-Jährigen stehen, wenn das da losgeht. Aber auf der anderen Seite ist das halt eigentlich ein Skandal, dass ich nicht mit einem 8-Jährigen auf eine Demo gehen kann, weil halt immer solche Eskalationen passieren. Und Ja, keine Ahnung. Also wir sind dann noch eine Weile geblieben, es hat sich dann auch wieder alles beruhigt und so. Und die Polizisten haben ihre Helme irgendwann wieder abgenommen und ihre Frisuren wieder versucht hinzukriegen.
Ja, gerade wenn man da flirten muss vor Ort.
Ja, richtig. Das war ein Hübscher, der da geflirtet hat. Ja, schon so, hatte schon, ja. Ja, und dann, ja, okay, dann beruhigt sich das wieder und dann wird wieder gepfiffen.
Ja, da können wir ja richtig was erleben bei uns in der Stadt.
Ja, ja gut, das war jetzt ja nur eine kleine Geschichte. Also ich meine, bei Blockupy, EZB, das war ja ganz andere Kaliber. Und
da möchte ich nicht vor Ort gewesen sein.
Es war ja alles hier im Grunde in der unmittelbaren Umgebung. Also von hier bis zur EZB sind 10 Minuten Fußweg. Ist nicht weit.
Ja.
Nun ja, das war mein
Ausflug. Das war dein Samstag.
War mein Samstag, genau. So, eigentlich ist ja jetzt deine Turniersaison rum, oder?
Ja, richtig. Wir hatten gestern das letzte Turnier.
Okay, wie ist Ausgang?
Wieder 5. Platz.
Okay.
Ja, aber wir sind, also in Summe sind wir zufrieden. Wir sind insgesamt 5. geworden und Nachwuchsthema und alles. Habe ich ja schon mehrfach erzählt. Also.
Prima. Ja. Das heißt, du kommst wieder mit in die Sneak?
Prinzipiell ja. Diese Woche leider nicht. Ich muss beschäftigt nach Madrid.
Okay, da bin ich ein bisschen neidisch sogar. Madrid?
Ja.
Cool.
Madrid, ja.
Was musst du da machen? Musst du irgendwie was erklären oder kriegst du was erklären?
Nee, ich erkläre. Wir haben, da habe ich ja, habe ich letztes Mal schon erzählt, als ich in England war, da habe ich ja auch so ein, dieses neue Ticketing-Tool bei uns.
Du hast gesagt, dass du was erklärst, aber nicht was.
Genau. Ja, wir haben ein neues Ticketing-Tool. Wir hatten vorher, haben wir Lotus Notes verwendet.
Mein ja, Highlight.
Ja, gibt's immer noch.
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir das durch Jira ersetzt.
Ja, ich hörte von Jira. Hast du wieder das Business Class gebucht oder gebucht nee, gekriegt?
War zu teuer.
Verdammt. Hätte mich ja, sonst wieder schon auf den. Aber diesmal trinkst du einen Martini am Flughafen, bevor du einsteigst, oder?
Wenn ich eine Bar finde, wo ich einen Martini bekomme, dann mache ich das ja.
Ah, ist gut.
Ach nee, Quatsch, hinfliege ich mittags um 1 und zurückfliege ich morgens um 8.
Ja und?
Ich bitte dich morgens um 8 Martini trinken.
Ja. Ja.
Ich muss da abends noch in die Fekro einkaufen gehen und so. Das wird nichts.
Der ist ja bis abends wieder weg. Der ist ja wahrscheinlich am Ende vom Flug schon wieder weg. Wie lange fliegt man nach Madrid? 2 Stunden?
Ja, so was.
Ein Martini kriegst du weg.
Ja. Ich hoffe, dass ich in Madrid einfach ausgehen kann. Ist vielleicht einer unserer Hörer irgendwie extrem Madrid bewandert und kann sagen, so, hier, da musst du unbedingt hin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich wirklich habe. Mein Arbeitskollege will eventuell auch einen Abend irgendwie, dass wir da mit ein paar Leuten weggehen. Ja, werde ich dann das sehen.
Kennst du von deinen Madrider Kollegen, die du da schulen würdest, irgendjemanden? Oder sind
die? Ja, einen kenne ich. Mit einem habe ich richtig guten Kontakt. Mit dem schreibe ich auch immer wieder per WhatsApp, eigentlich immer, wenn Fußball ist. Irgendwie während der WM haben wir immer geschrieben und nachdem Spanien dann nicht so glücklich ausgeschieden ist, ziemlich früh, war er dann für Deutschland. Sein Sohn ist auch, wohnt mittlerweile in Deutschland und arbeitet hier. Und irgendwann schickt er mir ein Foto von sich selber in einem Deutschland-Trikot mit einem irgendwie Paulaner-Glas voll mit Weizenbier und so.
Ach, hey.
Ja.
Immerhin keine Lederhose. Ich finde das ja, wenn die Stereotypen, die im Ausland herrschen, wenigstens nicht so kaputt sind, dass es nur auf Bayern reduziert wird, dann geht's ja schon. Ich meine, Paulaner ist bayerisch, Weizen auch so, also es ist alles schon, aber ja. Immerhin die Lederhose war nicht dabei. Oder das karierte Hemd oder so.
Pickelhaube wäre auch schlimm gewesen.
Das hätte ich ja noch okay gefunden als Preuße. Da bin ich ja käuflich, also ist ja alles okay. Nein, ja, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja. Nee, also mit dem habe ich wirklich guten Kontakt und ich glaube, das wird auch ganz lustig. Der hat schon gemeint, so, ja, wir gehen aus, meine Frau ist nicht da und meine Kinder wohnen ja eh alle im Ausland. Ja, 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 ich muss nur kurz mich um den Hund kümmern. So, okay, cool. Ja. Aber wenn noch irgendjemand, ein Hörer, einen Tipp hat, gerne per Twitter oder
Stefan Kommentar. Stefan@sneakpod.de, wenn es nicht öffentlich und länger sein soll.
Genau. Oder ja, sonst Kommentare. Die kriege ich eigentlich auch per E-Mail recht zuverlässig. Ich hoffe mal, ich habe irgendwo im Office Internet.
Internet. Na, das wird ja wohl bei euch möglich sein.
Ja, wir haben jetzt auch hier nette Kommentare über Twitter wieder bekommen. Da trainiert irgendeiner auf dem Rad.
Ja, und hört uns beim Radfahren.
Ja, der Herr Xbox. Wenn du uns jetzt hörst und gerade auf dem Rad sitzt, ich weiß, du machst Trainingslager, dann tritt mal rein. Nett hier immer so Schnarchtouren fahren.
immer ein bisschen bergauf. Ja. Ich war heute auf dem Lorberg, war auch bergauf.
Das am Rad?
Nee, zu Fuß. Ah. Den Kaffee da oben kann ich übrigens nicht empfehlen. Übrigens gar nicht empfehlen. Nehmt euch, weiß nicht, nehmt euch Wasser mit, trinkt abgestanden, trinkt den Fluss aus, der da lang plätschert. Ist mir, aber trinkt nicht diesen Kaffee.
Echt? Wieso war so?
Ja, das ist furchtbar. Ich weiß nicht, er kam aus so einer Vollautomatenmaschine, aber ich weiß nicht, was sie da als Boden reingeschüttet haben. Ob das da irgendwie. Ich keine Ahnung.
Okay.
Nicht schön. Ja, okay. Also, du, Xbox hört uns beim Fahrradfahren und du kommst nächste, übernächste Woche wieder mit die Sneak. Da nehme ich dich, da lasse ich dich nicht vom Haken. Die Hörer haben es jetzt gehört.
Ja, unser Trainer hat schon gesagt, oh, dann fangen wir vielleicht wieder an mit Training. Da habe ich gesagt, kann ich nicht, muss ich in die Sneak gehen.
Ja.
Also, ja, aber du konntest doch sonst immer. Ja, da habe ich die Sneak ausfallen lassen.
Genau. So. Mach mal klar, was sie für Privilegien genossen haben, ohne es zu wissen.
Ja, ja, genau. Wir haben letzte Woche über dieses IFTTT-Rezept gesprochen mit dem schicke mir alle Instagram-Bilder in der Umgebung. Da hast du das neu eingerichtet gehabt.
Ja.
Wie war deine erste Woche damit?
Ich habe sofort nach der ersten Mail den Radius kleiner gemacht, wie du prophezeit hast.
Wieso, wie viel kam?
Ich weiß nicht, 95 oder so. Also,
okay, ja, gut.
Oder über 100 bei der einen. Jetzt bin, ja,
Wochen,
ich so,
kommen mehr.
Bin ich so irgendwas so in den zwischen 40 und 70 oder so. Das ist okay. Da kann man so runterscrollen, bis man keine Lust mehr hat.
Dann lässt man es halt.
Dann lässt man es halt. Es ist tatsächlich auch so, dass das irgendwie, ich habe keine Ahnung, Leute müssen irgendwie Handys haben, die irgendwie GPS-Fail haben oder sowas. Oder irgendwelche Vorzeichen stimmen nicht. Einer hat die ganze Zeit Bilder veröffentlicht von so einer Art Hindernis, Crosslauf, der Asia Trail hieß. Alle Leute auf den Bildern sahen asiatisch aus. Komplett. ohne Ausnahme. Und liefen rum und alle Schriftzeichen waren vermutlich japanisch, keine Ahnung, auf den Transparenten und auf den Werbeplakaten und so weiter. Also das war garantiert nicht hier in der Gegend und garantiert nicht in dem kleinen Kreis, den ich hier in meinen Stadtteil reingelegt habe. Aber der hat ordentlich sozusagen Coverage von diesem Event gemacht und hat den halben Stream voll gemacht damit. Ich dachte so, ich keine Ahnung, was das für ein GPS-Fail ist, dass sein Handy das so taggt.
Was,
oder
was
das,
ist denn,
das,
wir haben hier, was haben wir, 50 und
irgendwas in der 30er.
Nördliche und 30?
Nee.
Noch so weit?
Nee, stopp da, ja, ich ist falsch. Aber egal. Ich weiß es nicht, was man da falsch machen muss oder was Instagram da möglicherweise falsch interpretiert oder was sein Handy falsch kodiert oder keine Ahnung.
Vielleicht war er vor Ort, hat es gemacht und hat sie dann hier hochgeladen.
Nee, das war schon am Tag davor wurde irgendwas gepostet, was in die Richtung ging und dann fand das statt. Am nächsten Tag kamen dann die ganzen Bilder von dem Lauf.
Okay.
Also das war schon auch zeitlich so von der Abfolge her, dass es eigentlich live ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, es sind ganz viele Frauen, die dauernd irgendwie bei sich auf dem Sofa liegen und hübsch in die Kamera duckfacen.
Sei froh, dass du keinen Yoga-Shop in der Umgebung hast. Die Tante, die da immer Yoga bei mir macht, das ist echt.
Dann irgendwelche,
nicht so ästhetisch.
Irgendwelche Jugendlichen hier auf der Dippemess, die irgendwie, keine Ahnung, die einen beiden waren irgendwie Albaner, Brüders for Life, hier Thug Life, keine Ahnung, also so möchte gern Gangster, Bösewichte, die aber irgendwie so, dass der Oberlippenbart noch so ein bisschen flaumig ist. also wirklich grotesk schöne Sachen, die auch wirklich, muss man mal gesehen haben. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Prügel angedroht oder so, wenn die das hier hören. Das ist schon witzig. Also es ist ein steter Quell der Freude, diese Mail, wenn sie dann kommt. Hat er jetzt vier, fünf Stück oder so seit der Aufnahme. Ist schon witzig. Schön.
Man liegt abends im Bett und dann kommt diese Mail rein und dann, während wir hier aufgenommen haben, ist meine gekommen.
Ich kann ja mal gucken, ob meine gerade.
Ich werde sie dann nachher in aller Ruhe genießen.
Können wir jetzt hier mal live mein Mail-Dings aufmachen und schauen?
Kommt es nicht automatisch?
Ist nicht. Ich habe mein Mail-Client gerade nicht laufen.
Ach so.
Nee, ist noch nicht da. Keine Ahnung. Komm heute jetzt noch nicht rein. Naja, wird wahrscheinlich gleich noch kommen. Ich habe es auf 23 Uhr gestellt, aber ich habe auch gemerkt, die kommt immer so mit 30, 40 Minuten Verspätung irgendwie.
Ja.
Keine Ahnung,
ja.
Braucht er noch so ein bisschen, bis er das mal durchprozessiert hat.
Ja, kann ja durchaus sein, dass da mehrere Leute das Gleiche machen.
Ja.
Das muss ja dann erstmal gesammelt werden, eingetötet werden und abgeschickt werden. Ein Briefmarke drauf und so dauert
ja. Richtig, richtig, ja. Und dann der Postbote noch, dieser Internet-Postbote, der bleibt ja immer. Der lässt sich ja ständig ablenken. Bei dem geht dann das Twitter auf und dann muss er wieder Porno gucken und so und dann.
Ja. Hast du Porno gesagt?
The Internet is for Porn. Haben wir das schon mal verlinkt?
Nee.
Dann machen wir das.
Was ist das?
Ein Video, ein Musical.
Okay.
Ein Musical.
Doch, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen.
Mit sehr humoristischem Text. Also die Essenz ist halt The Internet is for Porn. Okay. Wenn die anderen Sänger, die da noch mit teilnehmen, das nicht wahrhaben wollen, ist ein so ein Handpuppenmonster oben am Fenster. Findet immer wieder an einer Stelle, wo sich vom Reim her anbietet, Endporn reinzureimen in den Rest vom Text.
Okay.
Ja. Und ich meine, man würde der Realität Unrecht tun, wenn man nicht zugestehen würde, dass Pornografie immer dabei war, sozusagen neue Technologien als erstes zu verwenden. Also sei es jetzt 3D-Fernsehen, sei es Internetvideo, sei es Google Glass, eigentlich egal, welche neue Technologie erfunden worden ist, die sich irgendwie anbietet, um in Sachen Pornografie verwendet zu werden, dann sind sie sofort dabei.
Ja.
Und hast du mal dieses Video gesehen, wo Leute zum ersten Mal Google Glass Pornografie gucken? Gibt's ein Video?
Es gibt Google Glass Pornografie?
Nee, also warte mal, nicht Google Glass. Ja, es gibt Porn, der mit Google Glass gefilmt wurde, um so diese Point-of-View-Geschichte perfekt zu machen.
Okay.
Dass du quasi so eine Brille aufsetzt als Pornstar und dann loslegst. Dann hast du halt die perfekte Point-of-View-Variante, was ja ohnehin auf den meisten Pornoseiten eine eigene Kategorie ist, weil irgendwie Leute stehen da drauf, wenn das irgendwie so aus dem Point-of-View gedreht ist.
Die wissen aber schon, dass es auch um... Ach, egal, ja. Weiter.
Das ist auch um was?
Hä?
Huh? Ja, egal. Was ich eigentlich meinte, ist nicht...
Das wird zu explizit, wenn wir jetzt weiterreden.
Was ich eigentlich meinte, war nicht Google Glass Porn, sondern Oculus Rift Porn. Also virtuelle Virtual Reality Brillen, die du aufsetzt und dann wirklich ein schönes 3D-Ding hast und du dich auch umgucken kannst. Also du kannst mit der Oculus Rift ja durch deinen Kopf drehen, bestimmen, wo du hinschauen möchtest. Ich habe keine Ahnung, wie das gedreht wird. Also man braucht da wahrscheinlich eine Menge Kameras oder so. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird, dass du das drehst und hinterher so viele Blickwinkel hast, dass derjenige da drin frei seinen Kopf bewegen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch gemacht wurde.
Das ist doch total der Abturn so. Hey, ja, geil, guck dir die Alte an. So. Dann guckst du ein bisschen nach rechts, steht der Beleuchter rum und schubt sich ein, was weiß ich. Also bitte, das möchte man doch nicht.
Ja, dann musst du da halt ein bisschen mit Computer Graphics dafür sorgen, dass da links nur eine Lampe steht und nicht der Beleuchter. Oder der Regisseur, der gerade in seinem Handy rumdaddelt und sich nicht dafür interessiert, was da passiert. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Aber es gibt ein Video.
Schon ein bisschen her, dass du das letzte Mal im Set warst.
Ja, stimmt. Ja. Es gibt ein Video, wo du Leute siehst, die, du siehst nicht, was sie gucken. Also du siehst mal kurze Ausschnitte, aber da ist alles geblurrt, was irgendwie explicit werden könnte. Und was du aber siehst, ist, wie die Leute da sitzen mit dieser Brille auf und halt krass reagieren auf das, was sie da sehen. Und halt Männer, die es total toll finden, wenn sie den Point of View eines Mannes einnehmen und sozusagen auf die Frau blicken. Und dann wird aber umgeschaltet und die Männer werden quasi in den Blickwinkel der Frau getan.
Ja. Und
zumindest die Heteromänner, ich weiß nicht, ob ein Schwuler generell dabei war, ich glaube, es waren nur Heteros, fanden das dann total schrecklich. Also sie fanden das wirklich abstoßend. Die wollten die Brille sofort abreißen, wenn sie plötzlich in den Blickwinkel der Frau rübergeklickt wurden und plötzlich in 3D gesehen haben, wie das für eine Frau aussieht, wenn sie mit einem Mann Geschlechtsverkehr haben. Und wollten da sofort raus. Und bei den Frauen war es dann nicht andersrum. Also es war dann so, dass den Frauen teilweise auch der Blickwinkel der Männer besser gefallen hat, als das, was sie eigentlich ja kennen müssten, sozusagen. Weil das wahrscheinlich von den Sehgewohnheiten eher in der Richtung das geht, was du als Pornografie normalerweise, ist ja die übliche Pornografie, die du so entgegengeschleudert kriegst, eher aus einem oder für Männer produziert, aus einem Blickwinkel, den den Männern gefällt. Und das ist dann aber auch für die Frauen vermutlich so eine Art Sehgewohnheit. Dass wenn sie Pornografie gesehen haben in ihrem Leben schon, die meisten haben das ja wohl, dass sie dann eher diesen Blickwinkel der Männer oder der für Männer gedrehten Pornografie in den allermeisten Fällen gewöhnt sind und es deshalb auch eigenartig fanden, so diesen Point of View der Frau, das siehst du ja normalerweise nie als in Pornos. Und das dann auch irgendwie abschreckend fanden. Aber dieser Realismus von dieser Oculus Rift muss so groß gewesen sein, dass die meisten es irgendwie creepy real fanden und irgendwie ganz eigenartig. Also die meisten von den Männern haben ein paar gesagt, ja, könnte ich mir jetzt, wenn jetzt keiner im Raum gewesen wäre von den anderen, könnte ich mir durchaus vorstellen, das nochmal zu gucken. Aber die manche haben auch gesagt, oh, also nee, also dann doch lieber wieder am Fernseher. Und fanden das irgendwie seltsam. Es ist ein interessantes Video. Wenn ich es finde, werde ich es verlinken, aber ich kann nicht garantieren, dass ich es nochmal finde.
Okay. Wir haben so viele Sachen, die wir heute verlinken müssen.
Ja, und ich muss mich an all den Scheiß erinnern, dass ich das auch alles verlinke. Ich hoffe, du hast alles mitgeschrieben.
Edward Snowden habe ich mitgeschrieben.
Ja, das werde ich finden, das einfach.
Ah, okay, alles klar.
Ja, wie sind wir denn jetzt auf Porno gekommen von IFTTT aus? Das ist mir unklar gerade, wie der Übergang war. Das werde ich mir noch im Schnitt nochmal anhören müssen.
Ja.
Ja, ist ja auch mal ein schönes Thema, was wir heute. Das hast du, ich hoffe, da hast du jetzt genügend Text gemacht rein, dass hier, wenn die Leute irgendwie XXX Oculus Rift Porn googeln, dass sie dann auch hier rauskommen.
Wie schreibt man das? Oculus.
Ja, Rift. R-I-F-T. Ob das mit 2C oder so, das weiß ich nicht. Das gucken wir nach.
Ja, das kann man ja googeln.
Ja. So. Jetzt habe ich keine Themen mehr. Ich bin leer gegoogelt.
Wenn wir jetzt sagen, in diesem Sinne ein schöner, dann ist auch blöd irgendwie.
Ich habe noch Bier, aber kein.
Du hast noch Bier, das ist auch ganz schön. Ja. Du hast noch ganz schön viel Bier.
Ja, stelle ich auch gerade fest. Was habe ich denn gemacht, die ganze Sendung?
Jedenfalls. Was wahrscheinlich, die redet die ganze Zeit.
Ich ja, du hast geredet, diesmal mehr Themen. Ich hätte eigentlich trinken sollen, ja.
Ja, naja. Ich habe immerhin meine Grony beendet. Ist doch auch schon mal was.
Hier ist übrigens Cascade-Hopfen drin. 15 Stammwürze, was auch immer das bedeutet. Inspired by England. Von so einem ganzen Land inspired gleich. Was die da draufschreiben auf ihre Flaschen, ey.
Ja, wahrscheinlich regnerisch.
Genau, schlecht.
Oh, habe ich dir erzählt, als ich in England war, jetzt vor anderthalb Wochen, gab es fast direkt vor unserem Office einen kompletten Regenbogen. Man konnte Start und Ende sehen. Und zwar so ein schöner, sauberer Bogen. Das war sehr, sehr hübsch.
Das hatte ich zuletzt, als ich bei meinem Vater zum Grillen auf dem Balkon saß und dann wollte ich das fotografieren und das ging nicht, weil da ein Katzennetz davor war. Und dann hatte ich das Bild so und dann war das Katzennetz drauf.
Ich habe es fotografiert, ganz hübsch geworden.
So richtig mit Spiegelreflex?
Nee.
Handy.
Ich hatte ja klugerweise meine Spiegelreflexkamera mitgenommen.
Aber in dem Augenblick nicht zur Hand.
Nö, ich hatte sie auch da, aber ich habe die Batterie zu Hause gelassen. Ich habe sie auch geladen und so, habe mir schon gedacht, so, das ist ein bisschen, also als ich sie dann rausgeholt habe und ein Foto machen wollte und so, weißt du, dieses, du siehst irgendwas, das möchtest du fotografieren, denkst automatisch dran, was ja auch nicht jedes Mal passiert, das Objektivdeckel ab, schiebst den auf an, hältst hoch, drückst an, damit du anfängst zu fokussieren, es passiert halt nichts und dann drückst du nochmal. Denkst du so, die Kamera ist so komisch leicht. Scheiße, was ist denn hier? Bitte nicht.
Ja, das ist aber immer noch, das ist immer noch besser, als was ich da das eine Mal bei der Luminale gemacht habe. Wo ich wirklich meine Kamera, komplette Tasche, alles Stativ mit Dreiwegekopf, also wirklich 10, ja, 15 Kilo Programm. Ausrüstung, volle Programm dahin geschleppt habe und habe dann vor der Osthafenbrücke, vor der neuen, alles aufgebaut und die hat immer so schön die Farben gewechselt. Da hatten sie ganz tolle Lichteffekte dran gebastelt und ich baue das Stativ auf und mache das da so auf 1,90 Meter Höhe und tue die Kamera drauf und entsprechende Objektiv drauf gewechselt und dann hier gemacht und Langzeitbelichtung und hier getan und da getan. Und irgendwann so nach dem 10. Bild zurück, ich wollte mal gucken, was ich so gemacht habe. Dann stellt sich raus, keine Karte drin. Und dann auch wirklich die ganze Tasche durchsucht, keine Karte dabei. Ich habe so ein Etui dafür, ja. wo die Karten alle drin sind, komplett daheim gelassen. Keine Karte im Laufwerk, keine Karte in der Tasche, nix. Komplette Ausrüstung, den ganzen Nachmittag umsonst rumgeschleppt, alles für den Arsch. Ja, dann am nächsten Tag nochmal Bilder gemacht, diesmal dann mit Karte. Ja, also da kannst du noch bei der Batterie froh sein, dass du nicht der Meinung warst, dass du schon 20 gute Bilder im Kasten hast, bevor du merkst, ja, dass du Scheiße gebaut hast. Ja. Also es hätte ja noch viel länger gehen können. Ich habe es zum Glück direkt an dem ersten Spot gemerkt, wo ich es aufgebaut habe.
Ich habe mir angewöhnt, dass ich relativ am Anfang gleich immer gucke, wie viele Bilder ich so habe noch. Mhm. Einfach nur um so, habe ich sie, ist sie jetzt formatiert, ist es eine neue Karte, ist wie auch immer.
Ja.
Und ja, in dem Fall bin ich ja gar nicht dazu gekommen. Oh nee, ich glaube, ich habe meine Kamera sogar so eingestellt, dass sie mich warnt, wenn ich ohne Karte fotografieren versuche.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob meine das kann.
Ich überlege, ob ich sie mitnehmen soll nach Madrid. Ich glaube schon.
Kennst du wie den Begriff, wie das heißt, wenn man als Digitalfotograf immer nach jedem Bild sofort aufs Display guckt, ob das geworden ist?
Nee.
Es nennt sich Chimping, also oder Chimpen, sagt man im Deutschen. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber es ist, der Begriff dafür, für diese Leute, die immer so klicken und dann sofort so dieser Blick aufs Display so runter, ob sie richtig gemacht haben und dann weiter fotografieren. Leute, die so diese Feedback-Loop in einem Exzess betreiben und nicht darauf vertrauen können, dass sie auch irgendwann irgendwas richtig machen.
Ja, also, dass ich mal hingucke, um zu sehen, so ist die Belichtung der irgendwie richtig, aber dann halte ich drauf.
Ja. Ach, alles auf RAW. Belichtung auf Auto, Weißabgleich auch. Und bis auf die meisten, sag ich mal, die meisten normalen Situationen kannst du dann in der Post fixen. Oder überhaupt brauchst du nicht in der Post fixen, weil die meisten Kameras heutzutage das schon hinkriegen. Und klar, für die Extremsituationen muss man halt wissen, was man tut.
Ja, klar. Ja, und
aber da gucke ich auch ehrlich gesagt eher wirklich nur auf Schärfe und auf Histogramm. Also Weißabgleich mir völlig wurscht und
ja, Weißabgleich sowieso. Nee, Histogramm eben, dass du nicht extrem drüber oder drunter bist.
Ja.
Ja, und dann eben so Sachen, also jetzt Situationen am Wochenende, wo Turnier war und du in so einer Sporthalle im Halbdunkeln, da guckst dann halt mal drauf, so, geht's denn noch, dass es nicht total verwackelt ist, irgendwie, wenn du die Umkleide und so Fotos machst.
Ja, okay, Verwacklung ist so ein Ding, ja, aber das, so, das weißt du dann auch an der Zeit, ob du überhaupt Gefahr läufst.
Ja, klar, und da bin ich halt die ganze Zeit reingelaufen, deswegen habe ich da einige geguckt, dann später habe ich die Kamera weitergegeben, ich habe mir jetzt vorhin die Bilder angeguckt. Ja, die Person hat es nicht so oft gemacht, aber war ganz gut. Trotzdem gute Bilder dabei.
Hast du schon Fotos vor iOS? Nee, vor OS X? Naja, wir haben doch jetzt als Apple-User die neue Möglichkeit, alles irgendwie in die Cloud zu ballern und toll.
Ja, ich habe es aber noch nicht hochgeladen.
Ich bin so zur Hälfte durch ungefähr, schätze ich.
Ja, der möchte ja irgendwie in, weiß ich nicht, 4 Euro im Monat dafür haben.
Wenn du mehr als 20 Gig hast, ja.
Ja, 45, glaube ich.
Ja, ich habe 58, ja. Ich musste auch shoppen gehen.
Na, ich überlege mir das gerade noch, ob ich das möchte, aber wahrscheinlich, ja.
Naja, du hast ja auch bei dir groß genug Platte, oder? Also im Moment keine Platzprobleme auf deinem Mac, oder doch?
Immer.
Ja, ich glaube, das ist besonders interessant für Leute, die irgendwie so ein 128 Gigabyte oder noch schlimmer, einen 64 Gigabyte Rechner haben.
Ja, gut.
Und das denen irgendwann wirklich der Plattenplatz ausgeht. Die haben jetzt halt eine Möglichkeit zu sagen, naja gut, dann ist die Cloud halt mein Foto-Dings und das halt sauber integriert zu haben in den üblichen Workflow, den du hast. Also ich meine, klar, du konntest schon immer alles in die Cloud schieben, aber halt nicht so, naja, du musst halt immer von Hand dafür sorgen, dass die Bilder irgendwie von deinem Rechner runter irgendwo anders hin oder so. Und wenn du sie dann brauchst, dann musstest du sie holen und jetzt ist das halt alles irgendwie aus einem Guss und schick.
Ja.
Und bisher.
Ja, irgendwie so ganz habe ich es noch nicht verstanden, was das alles macht, aber ja.
Also bisher funktioniert es ganz gut bei mir, aber der Upload ist noch nicht komplett. Das heißt, ich sehe auf meinen externen Geräten, also iOS-Geräten namentlich, sehe ich noch nicht alle Bilder. Also ich sehe die letzten paar tausend, aber ich sehe halt noch nicht alles. Ich kann nicht irgendwie bis 2011 zurückscrollen oder so und kann gucken, was ich da geschossen habe. Das ist der Upload noch nicht weit genug, aber im Großen und Ganzen sieht das schon mal irgendwie so aus, als ob sie mal was richtig gemacht haben.
Oh, das ist ganz gut. Bleibt spannend.
Genau. Ja, also dann sage ich jetzt in diesem Sinne, jetzt wo wir den Porn weg haben, in diesem Sinne, es bleibt spannend, ist doch auch ein schönes Schlusswort.
Genau.
Und wir haben aus einem Film und sonst keinen Themen eine Stunde Sendung gemacht. Wie haben wir das wieder hingekriegt?
Oh, zu gut.
Das passiert einfach immer so.
Das ist ja faszinierend. Ja, da geraten wir ins Plaudern.
Ja.
Ja.
Gut. Schreibt Kommentare. Vielen Dank für die Kommentare von letzter Woche. Da haben sich auch wieder Leute gemeldet, deren Namen ich noch nie gelesen habe in den Kommentaren.
Ja, das ist schön.
Finde ich gut. Macht das öfter. Und Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.